Einschlafen braucht ziemlich viel Energie. Schlafen heißt nicht keine Aktivität, sondern einfach veränderte Aktivität. Und diese Umstellung im Stoffwechsel, dass andere Prozesse aktiv werden oder der Stoffwechsel gedrosselt wird oder auf Reserven zurückgegriffen wird und so weiter, dieser Umstellungsprozess braucht Energie, weshalb gerade erschöpfte Menschen häufig nicht gut einschlafen können.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Wir starten direkt mit einer unfassbaren Zahl in diese Episode der Health Nerds. Experten schätzen, dass 80% der arbeitenden Bevölkerung schlecht schläft. 80%. Also von 5 Leuten, die gefragt werden, sagen 4, ja, ich schlafe schlecht. Das ist eine gigantische Zahl. Millionen Menschen liegen nachts wach, können nicht einschlafen oder wachen mitten in der Nacht immer wieder auf. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Direkt meine erste Frage. Warum können so viele Menschen nicht gut schlafen? Liegt's an schlechten Matratzen oder was ist da los?
Vielleicht das, was einem gerne vermittelt wird, dass es dann von außen kommt, dass es nur äußere Umstände sind, aber es liegt schon an uns selbst. Ich glaube, der Hauptaspekt besteht darin, also es gibt verschiedene Gründe und wir werden darauf heute eingehen, aber der Hauptaspekt liegt darin, dass den Menschen nicht bewusst ist, wie wichtig der körpereigene Rhythmus ist, die innere Uhr ist, wie sie an- und abgeschaltet werden kann und dass wir eher in einer Welt leben, die auf Aktivität gepolt ist. Ne? Also wir wollen Dinge erledigen über den Tag, wir müssen arbeiten, wir müssen uns um unsere Kinder kümmern, Hobbys nachgehen und, alles auf Aktivität. Wir wollen viel Sport treiben, aber wir wollen nicht so gerne uns so viel Zeit für einräumen für Regeneration. Wenn, dann wollen wir schnelle Regeneration, schnelle Erholung haben, schnell, um dann wieder aktiv zu sein. Und ich glaube, es ist der Mix daraus, dass die Menschen es nicht auf dem Schirm haben, wie man einen Rhythmus an- und abstellen kann. Und vielleicht auch nicht den Fokus drauf legen, zu sagen, hier mehr Regeneration, das wäre der entscheidende Punkt.
Ja, ist ein Riesenthema, das Thema Schlaf. Wir haben hier bei den Health Nerds auch immer wieder mal drüber gesprochen. Wir wollen in dieser Folge mal wirklich einen wissenschaftlichen Blick drauf werfen. Welche Faktoren beeinflussen unseren Schlaf? Also äußere Faktoren, aber eben auch innere Faktoren. Was ist in unserem Körper los, wenn wir schlecht schlafen, wenn wir nicht einschlafen können? Was fehlt uns vielleicht oder wovon haben wir vielleicht zu viel? Und wir wollen natürlich auch einen Blick darauf werfen, was ist Schlafen eigentlich genau? Wie funktioniert das? Warum müssen wir das überhaupt machen? Was ist Schlafqualität? Was sind Schlafphasen? Welche Rolle spielt der Biorhythmus? Welche Rolle spielt das Schlafhormon Melatonin? Und am Ende werden wir natürlich auch mal gucken, was ist so mit Schlafgimmicks? Augenmasken, Ohrstöpsel, Schlaftracker und so weiter. Nützt das was? Hilft uns das oder lenkt uns das eher von einem guten, ruhigen Schlaf ab? So, und Matthias, gleich meine erste Frage. Ist denn mehr Schlaf auch immer besser? Also sind die Leute, die jeden Tag 10, 12, 20 Stunden schlafen, besser dran als die, die weniger schlafen?
Würde man meinen. Jetzt knüpfe ich genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich es in die umgekehrte Richtung sehe und sage, ich muss einfach nur mehr schlafen, dann ist die Quantität des Schlafes nicht unmittelbar der entscheidende Faktor für sich alleine, weil es die Schlafqualität durchaus mit beeinflussen kann. Das heißt, der Körper braucht Regeneration und die findet er im Schlaf. Und die findet kognitiv statt, die findet körperlich statt. Da hat das Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle. Viel Schlafen hilft dann nicht unbedingt. Und ich ergänze vielleicht noch an dem Punkt, wenn man weiß, es wird ein intensives Wochenende beispielsweise und ich möchte mich darauf vorbereiten, Vorschlafen funktioniert auch nicht. Wohingegen Nachschlafen durchaus eine Möglichkeit ist.
Aha, spannend. Ja, weil das ist so ein Ding, genau wie du sagst, man weiß, oh, ich will vielleicht morgen Abend in die Disco gehen. Schlafe ich morgen früh schon mal ein bisschen länger, dann habe ich schon mal ein paar Stunden Vorsprung. Das also mit diesem Mythos können wir direkt aufräumen, das funktioniert nicht.
Das funktioniert erstens nicht und ist auf Dauer dann auch kontraproduktiv, weil Biorhythmus oder der zirkadiane Rhythmus, also der circa 24 Stunden laufende Rhythmus in uns drin, den wir alle haben, der pocht auch gerne auf Regelmäßigkeit. Und der ist eigentlich von der Umwelt her gesteuert. Das heißt, als er sich entwickelt hat, war es die Umwelt, die ihn geformt hat und sich fest in unsere Gene verankert hat. Wir haben jetzt unsere Umwelt etwas verändert, sodass wir da gerne ausbrechen. Und wenn ich das dann noch befeuere, indem ich sage, okay, jetzt schlafe ich noch mal länger, damit ich ausgehen kann oder lange ausgehen und dann, ja, nachschlafen funktioniert, aber ist für die Regelmäßigkeit natürlich auch nicht gut. Wir sprechen hier von einem Phänomen, das nennt sich Social Jetlag und betrifft ganz viele. unter der Woche immer schön regelmäßig und am Wochenende mal richtig brennen lassen und den Biorhythmus verschieben, macht auch nicht wirklich viel Sinn.
Okay, dann lass uns mal die Sache, das Feld von hinten direkt aufrollen. Mhm. Also, wie viele Stunden Schlaf benötigen wir Menschen, wir Erwachsenen?
Genau, bleiben wir bei dem Thema der Quantität. Also wir sprechen von Schlafquantität. Wie viele Stunden sollte man schlafen? Die Frage kriegt man häufig gestellt. Man selbst überlegt auch, man schaut, wann gehe ich abends ins Bett, wann stehe ich morgens auf. Die Datenlage sagt eigentlich, im Mittel sind es 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht, die gut sind für Erwachsene, Männer und Frauen. Overall. Mhm. So, das heißt, die Spanne ist aber etwas größer, also 7 bis 9 Stunden und durchaus auch abwandelbar oder veränderbar, wenn es bestimmte Belastungen eben schon gab. Also ja, manchmal braucht man auch etwas mehr in der Regeneration. Regelmäßigkeit ist da natürlich immer wieder ein Faktor mit dabei. Aber was wirklich interessant ist, die Zahlen beziehen sich, wie ich gerade schon sagte, auf erwachsene Menschen. Und jetzt müssen wir mal auf andere Menschen schauen, die in der Studienlage eigentlich gar nicht so wirklich Menschen sind, weil sie irgendwie immer so etwas da rausfallen. Wenn wir bei Jugendlichen, bei Kindern oder auch Säuglingen schauen, da sieht die Situation natürlich völlig anders aus. Also wenn ich mir Säuglinge anschaue im Alter von 0 bis 3 Monaten beispielsweise, alle Eltern wissen das, dann sind die Schlafzeiten nämlich irgendwas im Bereich zwischen 14 bis 17 Stunden pro Tag und das ist eher so ein polyphasischer Schlaf. So, das heißt, die Kinder werden wach, machen sich bemerkbar, teilen uns ihr Bedürfnis mit, Nähe, Stillen, also Ruhe zu bekommen. Dann kommt das nächste Thema Flüssigkeitszufuhr, deswegen trinken wollen. Dann Nahrungsaufnahme auch trinken wollen an der Brust oder eben eine Flasche. Dann vielleicht eine volle Windel, irgendeine Form von Unwohlsein, irgendwas, was kratzt. Und dann aber auch wieder zur Ruhe kommen und wieder schlafen. Natürlich bleibt das, wissen wir dann alle, nicht bestehen im Alter. Aber zwischen 4 bis 11 Jahren sind die Schlafstunden in der Range zwischen 12 bis 16 Stunden pro Tag.
Wahnsinn.
Bis 11 Jahre. Und da kommt was ganz Spannendes mit dazu, weil wenn ich mir die 11-Jährigen so anschaue oder Kinder, die in diesen Bereich genau reinfallen, nämlich 6-Jährige, die dann auch Gott sei Dank ja in die Schule gehen dürfen, was sicherlich gut ist, dass wir erkennen, dass der Biorhythmus in unserer Umwelt komplett an Erwachsene angepasst ist und eben nicht an Kinder angepasst ist, deren Schlafbedarf unter Umständen größer ist. Natürlich kann ich sagen, okay, sie müssen dann abends auch ins Bett, weil sie diese Regenerationszeit einfach benötigen. Aber sind sie vielleicht in der Verschiebung im Biorhythmus am Morgen noch nicht wirklich bereit dazu? Und wir neigen dazu, dann vielleicht auch zu spät abends zu essen, die Kinder zu lange wach zu lassen und dann morgens nicht ausschlafen zu lassen. Und das hat durchaus Auswirkungen kognitiv, körperlich und ja, auf ein ganzes Leben bezogen. In der Verschiebung definitiv auch einer der Risikofaktoren für die Entstehung chronischer Krankheitsbilder.
Ja, das ist immer ein groß diskutiertes Thema, ohne dass wir jetzt zu sehr darauf eingehen wollen. Aber jeder, der Kinder hat, wird damit irgendwann mal konfrontiert. Macht das eben Sinn, dass die Schule um 8 oder um 7:30 oder 7:45 losgeht? Viele Experten sagen eben, nee, überhaupt nicht. Lass die Kinder mal länger schlafen. Wenn die Schule um 9 oder um 9:30 losgeht, wäre das eigentlich viel, viel besser. Ist ein anderes Thema, müssen wir hier nicht vertiefen, aber ich finde es einen interessanten Gedanken, wie, sagen wir mal, die Wissenschaft oder auch eben unsere, ja, in uns einprogrammierten Gene, unsere innere Uhr so hart wegignoriert wird, weil sich wahrscheinlich da zu dem Zeitpunkt, als das irgendwann mal festgelegt wurde, niemand Gedanken gemacht hat, ja.
Ja, weil unsere Gesellschaft funktionieren muss, nicht eine einzelne Gruppe, ne? Weil wir Eltern dann auch pünktlich arbeiten müssen und vorher die Kinder ja schon in der Schule sein müssen.
Ja, spannend. Ja. Echt ein Riesenthema. Okay. Also haben wir verstanden, 7,5 Stunden, das ist so das Mittel, was wir alle brauchen. Warum, Matthias, müssen wir überhaupt schlafen? Also ist das wissenschaftlich schon so weit erforscht, dass man sagen kann, aus den und den Gründen brauchen nicht nur wir Menschen, sondern ja im Grunde auch alle Lebewesen, alle Tiere, diese Phasen, wo wir die gesteuerte Kontrolle über unseren Körper einfach abgeben. Wer schläft, hat keine Kontrolle über seinen Körper, jedenfalls nicht so, wie wenn er wach ist. Die Augen sind geschlossen, die Sinne werden runtergefahren, ich lege mich hin. Ich mache mich ja eigentlich, evolutionär betrachtet, angreifbar, verletzlicher. Jemand, der schläft, kann schneller überfallen, gefressen werden, als jemand, der irgendwie wach ist, die Augen offen hat und mit vollen Sinnen da ist. Trotzdem, die Evolution wird es ja nicht ohne Grund gemacht haben, das Thema Schlafen. Warum schlafen wir?
Schöne Gedankengänge von dir, Janne, auf jeden Fall, weil ob das wissenschaftlich geklärt ist, auf jeden Fall. Also wir wissen natürlich, warum Schlaf so entscheidend und so wichtig ist und warum er letztendlich auch sich im Laufe der Evolution entwickelt hat. Es gibt sogar Theorien, die eher sagen, dass Schlaf der Urzustand ist und die Aktivität die weitere Entwicklung und nicht die Aktivität auf den Schlaf gefolgt ist. Unterschiedliche Betrachtungen eher durchzuziehen ist, ja, der Antrieb der Aktivität, also irgendetwas zu tun, vom Einzeller bis zu Mehrzeller, bis zu Wirbeltieren, Säugetieren und so weiter, zieht sich dieses Phänomen Schlaf aber durch. So, das heißt, wir finden natürlich nicht schlafende Bakterien, aber wir finden Bakterien schon in Ruhe- und Inaktivitätsphasen oder Modi. Mhm. Und der Gedankengang ist immer wieder der gleiche. Wenn ich eine höhere Aktivität habe und je komplexer ein Organismus natürlich ist, desto mehr Aktivitäten sind vielleicht auch möglich, desto mehr Aktivität findet statt und individuellere Belastung, so wie wir sie heute im Alltag auch haben, so dass ein bestimmter Ruhebedarf definitiv notwendig ist. Und diese Ruhe als Notwendigkeit zur Energieerhaltung, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das heißt, ich verbrauche Ressourcen und ich zerstöre Strukturen. Wenn ich jetzt einen Mehrzeller mir vorstelle, wenn ich uns als Menschen vorstelle, das ist das, was ich eben schon gesagt hatte, wenn ich trainieren gehe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, eine Hantel bewege und Muskulatur kaputt geht, Gewebe kaputt geht, dann muss die repariert werden. Und wir wissen dann eben, dass wenn aber andere Aktivitäten folgen, also nach dem Sport gehe ich nochmal arbeiten und habe noch dies oder jene Veranstaltung, dann kann das nicht gut funktionieren. Und dieser Ruhemodus, den wir dann als Schlaf erkennen, da findet unter anderem diese Reparaturprozesse statt. Und im Vergleich dazu reicht es nicht aus, einfach nur Ruhe zu haben. Also sich mal eben kurz nur ein paar Minuten hinzulegen, wird dafür nicht ausreichen. Der Körper kommt zwar zur Ruhe, aber Schlafen ist kein inaktiver Prozess. Schlafen ist ein ultra hochaktiver Prozess. Es finden so viele Dinge währenddessen statt. Nur die Reihenfolge und Rangfolge der Organsysteme, die verändert sich. In der Wachheit und der Aktivität ist das Gehirn natürlich an oberster Stelle. Und in der Nacht verändert sich die Hirnaktivität. Das heißt nicht, dass das Gehirn gar nicht aktiv ist. In unterschiedlichen Schlafphasen ist es unterschiedlich aktiv. Aber das Immunsystem hat hier eigentlich mehr die Oberhand, insbesondere für diese Reparationsprozesse.
Hochspannend. Also wirklich ein großes Thema. Es gibt auch Schlafforscher, es gibt ganze Studien natürlich zum Thema Schlafen, eine riesen Industrie dahinter und natürlich ein großes wissenschaftliches Feld. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir zumindest hier für unsere Health Nerds Community das Ganze ein bisschen so erklären und so runterbrechen, dass es irgendwie auch für uns alle am Ende einen Mehrwert liefert. Denn wir wollen natürlich versuchen, dass wir euch hier ein paar Tipps mit an die Hand geben und ein bisschen wissen, wie wir am Ende alle besser schlafen. Und Matthias, da können wir doch direkt mal reingehen. Was sind die gröbsten Fehler, die viele von uns machen, uns beide eingeschlossen, weil ich weiß, da sind wir lange nicht perfekt. Auch du hast mir schon erzählt, dass du nicht immer gut schläfst und auch mal Phasen hast, wo du irgendwie spät ins Bett gehst oder unrhythmisch schläfst und früh raus musst. Mhm. Was machen die meisten von uns falsch? Mit anderen Worten, was könnten wir vielleicht besser machen, um besser zu schlafen?
Wie ich eingangs gerade eben schon sagte, ich glaube, da brauchen wir nochmal kurz den Blick auf den Biorhythmus, also zirkadianen Rhythmus. 24-Stunden-Rhythmus heißt er, circa 24 Stunden. Und das Spannende ist, Gene steuern quasi in unserem Gehirn automatisch den Prozess der Aktivierung für die Tageshälfte und für die Nachthälfte. Das heißt, es gibt 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den man sich klar werden muss, dass diese Gene aktiv werden. Dafür gibt es Aktivatoren und sogenannte Taktgeber oder Zeitgeber. Und der wichtigste Zeitgeber ist Licht. So, das heißt, Licht, das über eure Augen, über den Sehnerv zu einer Gehirnregion kommt, die nennt sich suprachiasmatischer Nukleus oder die innere Uhr. Das ist eigentlich die Hauptuhr.
Das ist ja, und, Moment, da muss ich mal kurz sagen, ja. die innere Uhr, ich wusste nicht, dass die innere Uhr, für mich war das so ein philosophischer Begriff, die gibt's tatsächlich, also es ist ein Organ oder ein Teil im Kopf, ehrlich, ja? Das
sind 20.000 Neuronen,
wow,
die genau diese Funktion haben, nämlich durch diese Aktivität jene abzuspielen, die dann im Körper zirkulieren und andere Organuhren an bestimmten Organen aktiv schalten. Und das ist ein rhythmischer 24-Stunden-Prozess, der aber auch eben von außen an- und abgeschaltet werden kann. So, und Licht sorgt ganz besonders dafür. Blaues Licht, blauer Lichtanteil, frühes, helles Tageslicht sorgt für die Aktivität. Und dann sind wir auf Tag gepolt. So, Licht kann das, soziale Kontakte können das, also das Zusammensein mit anderen Menschen. Ernährung, Nahrung ist ein Aktivator des Tagrhythmus, weil da gehört Nahrung hin, nicht abends essen und nicht nachts essen. Bewegung und Sport gehört dorthin. So, das sind meine typischen Aktivatoren, meine Taktgeber, die meinem Biorhythmus mitteilen, die meinem Tag-Nacht-Rhythmus mitteilen, okay, jetzt ist Tag. Licht, Essen, Sport, soziale Kontakte und Temperaturveränderung, auch ganz wichtig, also Kälte beispielsweise. Und dann werden die unterschiedlichen Organe aktiv und das passiert physiologisch. Also wie stellen wir es uns vor? Bevor wir nämlich über Schlafen sprechen, müssen wir über den Tag sprechen. Das heißt, wir werden wach durch Licht, dann sind wir aktiv, wir bewegen uns, wir suchen Nahrung, wir essen, wir haben Temperaturunterschiede, wir haben soziale Kontakte, wir pflanzen uns fort, wir arbeiten, all das, was in diesem Zeitraum dann eigentlich passieren soll. Und auf die Frage, wo sind denn diese 12 Stunden? Naja, dann, wenn ihr im besten Falle morgens aufwacht, ohne Wecker, dieser Moment, wenn man wach ist und denkt so, okay, jetzt kann ich eigentlich in den Tag starten, plus 12 Stunden, dann beginnt die Nacht. Und Nacht heißt nicht sofort einschlafen zu müssen, aber Nacht heißt, es verändert sich etwas. Weniger bis keine Nahrungsaufnahme, kein blaues Licht mehr, dunkleres Licht, es wird dunkler, der Sonnenstand verändert sich, die blauen Lichtanteile werden weniger, ihr wisst es, wenn die Sonne untergeht, das rote Licht kommt also mehr längere Wellen. Dann wird diese innere Uhr nicht mehr aktiviert und dann verändert sich das und dann wird zum Beispiel auch ein Stoff produziert, der nennt sich Melatonin, das Schlafhormon. Und dieser Prozess ist eben 12 Stunden dann nach dem Aufwachen gesetzt. Und auf deine Frage zurückzukommen, was machen ganz viele Menschen falsch, ist, dass sie erstmal diese Information nicht haben und zweitens sagen, ja, 12 Stunden nach Aufstehen, ich stehe um 6 auf, dann ist 18 Uhr abends, dann soll schon Nacht sein. Ja, da fängt doch mein Tag eigentlich erst an. Da komme ich nach Hause. Da spiele ich mit den Kindern. Da esse ich mal gut. Und vielleicht auch noch nicht sofort, weil ich muss es noch zubereiten oder wir gehen essen. Also esse ich noch später. Und dann habe ich Licht in meiner Umgebung. Dann möchte ich Fernseher schauen. Dann habe ich mir einen extra großen Fernseher gekauft. Dann möchte ich die mit bester Licht- und Bildqualität haben.
Und eine Surround-Anlage, die auch noch richtig knallt.
Dann lade ich mir meine Freunde ein. Hab soziale Kontakte. Dann mache ich es mir schön muggelig warm oder mach so eine Saunaveranstaltung nochmal. Das heißt erst Hitze und dann nochmal Kälte hinten drauf. Also neue Reize, die dem suprachiasmatischen Nukleus der inneren Uhr suggerieren, es ist Tag. Und wenn jetzt Tag ist, ist alles dahin gepolt. So. Der Frage nachzugehen, was machen dann viele falsch, ist vor allen Dingen, dass in den Nachtzyklusteil. Und Nacht heißt nicht sofort schlafen, sondern Nacht heißt, wir müssen dann eigentlich diese Taktgeber ausschalten. Licht, Essen, Bewegung, Sport, Temperaturunterschiede, soziale Kontakte, die eigentlich dann auch zu reduzieren, zur Ruhe kommen. Und da sehen wir genau die Punkte. Wir haben viel zu viel helles Licht am Abend, viel zu hoher blauer Lichtanteil, der aktiviert diesen suprachiasmatischen Nukleus nochmal mehr. Mhm. Und wir müssen verstehen, wenn durch Licht dieser suprachiasmatische Nukleus aktiviert wird, dann reduziert sich die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, um den Faktor 10. Und das bedeutet, dass noch nicht sofort ich zu wenig Melatonin habe, aber sich mein Biorhythmus verschiebt. Ich fange an, mich zu verspäten. Das heißt, das akkumuliert sich, das baut sich auf über die Nacht. Es wird immer etwas mehr Melatonin werden. Und am Ende habe ich am Peak, nämlich tief in der Nacht, zwischen 3-4 Uhr nachts, nicht genügend Melatonin und die Regeneration wird nicht gut stattfinden. Oder das Peak kommt etwas später. Nämlich dann, wenn ich eigentlich morgens um 6 schon wieder aufstehen würde. So, Taktgeber am Abend. Kaffee trinken ist auch ein schöner Taktgeber. Ja, Koffein aktiviert. Kaffee hat eine Halbwertszeit zwischen 6 bis 8 Stunden, bis er abgebaut ist. Das heißt, wenn ich nachmittags, abends mir überlege, noch einen Kaffee zu trinken oder den leckeren Espresso beim Italiener danach, hat das einen Einfluss. Der andere wichtige Aspekt, den ich darin sehe, ist nicht rhythmisch zu sein, also nicht in seiner Regelmäßigkeit drin zu sein. Das ist das, was ich eben sagte, Social Jetlag. Das machen ganz viele Leute falsch. So, ja, ich schaffe es, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen und dann mache ich auch genau die Punkte und die mache ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Freitagabend breche ich aus, weil da gehe ich schon mal aus und Samstag schlafe ich ein bisschen länger und da kommt es zur Verschiebung. Also da nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit drin zu sein. Das sind meines Erachtens die Hauptpunkte, die dann zu folgenden Varianten führen können. Die einen reagieren mit Schlafproblemen. Das heißt, sie können nicht gut einschlafen, sie können nicht gut durchschlafen und sie wachen morgens müde auf. Es kann nur eines dieser Punkte auch zutreffen, dann haben sie zu wenig Energie über den Tag. Und dann hat es andere Auswirkungen auf Dauer, wenn das längerfristig besteht. Sie regenerieren schlecht, Trainingserfolge stellen sich nicht ein, Muskelwachstum funktioniert nicht, häufige Infektanfälligkeit. All das sehr eng verknüpft mit einem verschobenen Biorhythmus, mit einem veränderten Biorhythmus und vor allen Dingen, weil wir der Schlafhygiene keinen Raum geben. So, das heißt, eine Schlafsituation erzeugen, die quantitativ zu kurz ist und schlecht in dieser Nachtzyklushälfte vorbereitet ist. Und wenn dann die Qualität abnimmt, wird es sich längerfristig eben Auswirkungen geben.
Hochspannend. Also auch wirklich für mich, wir haben viel, du weißt, schon über dieses Thema Schlafen auch gesprochen, aber ich finde es extrem gut von dir erklärt. Also nur, dass ich es nochmal zusammenfasse. Eigentlich für Leute, die wirklich um 6 Uhr, 7 Uhr morgens aufstehen, ist eigentlich die Aktivitätsphase des Tages um 18, 19 Uhr beendet. Danach sollten wir runterfahren, ja, und genau diese Dinge, die du genannt hast, eben nicht mehr tun. Und klar, also wer kann das von uns, sind wir realistisch, niemand, ja, also das wird nicht funktionieren. Heißt also auch, um mal wieder aufs Kulturelle zurückzukommen, unsere Kultur, in der wir leben, ist nicht angepasst an uns Menschen eigentlich, sondern hier haben sich Dinge im Laufe der kulturellen Evolution entwickelt, die eigentlich nicht zu uns passen. Ist zumindest, wollen wir jetzt nicht bewerten und wir wollen auch niemanden, um Gottes Willen.
Nein, aber es gibt ja auch andere kulturelle Evolutionen, ja, und es gibt ja auch andere Kulturen, wo sicherlich anders darauf geachtet wird. Mhm. Und es geht auch nicht darum, jetzt alles komplett auszuschalten. Wenn es eine therapeutische Notwendigkeit hat, würde ich sagen, okay, ich würde hier in der Lebensstilintervention Fokus drauf legen. Menschen, die bei mir sind, wissen das, dass das häufig als Thema mit dazukommt. Was kann man mit Blick auf die Schlafhygiene mit einbauen? Und es bezieht sich natürlich auch darauf, dass ich die aktive Zeit richtig nutze. Also den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, sich gar nicht zu bewegen. Oder wir haben über die morgendliche Aktivität gesprochen. Bewegung am Morgen ist ein Aktivator für den Biorhythmus. Dann starte ich gut rein in den Tag. Wenn ich die Bewegung oder meinen Sport erst abends sehr spät hinlege und immerhin platziere, dann funktioniert das einmal und nochmal und auch eine ganze Zeit. Aber es verändert den Rhythmus dieser inneren Uhr. Mhm. Und weil du sagst, kulturelle Evolution, wenn wir dazu die biologische Evolution uns anschauen, dann gibt es ja einen Grund, warum das 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht sind. Weil sich das in einer Zeit entwickelt hat und wir sehen diese Biorhythmen natürlich auch bei anderen Lebewesen und diesen zirkadianen Rhythmus, dieser menschliche mit diesen 24 Stunden und 12 Tag, 12 Nacht, der hat sich in einer Zeit entwickelt, wo wir in Regionen gelebt haben, wo wir typischerweise 12 Stunden Sonne haben und 12 Stunden eher Dunkelheit und Nacht haben. Mhm. Und Umwelt, die nicht zu uns passt, wir haben uns dafür entschieden, mit tollen Geräten, elektronischen Geräten zu leben, diesen Lichteinfluss zu haben. Aber es hat halt eben einen Impact auf das Thema Schlaf. Und vor allen Dingen auf Regeneration, die einem noch nicht sofort auffällt unter Umständen. Weil alle die jetzt sagen, ja, ist mir völlig egal, ich kann abends um 20, 21 Uhr einen Kaffee trinken und gehe trotzdem ins Bett und kann durchschlafen und fühle mich auch am nächsten Tag gut. Das mag alles sein, ist auch völlig in Ordnung. Wenn wir uns aber die Schlafqualität anschauen, im Detail gemessen beispielsweise auch, oder die Produktion von Melatonin anschauen, dann würde es einen Einfluss darauf haben. Und vielleicht nicht sofort so extrem, dass man sagt, okay, dadurch werde ich krank oder habe Leistungseinbrüche. Aber auf Dauer definitiv einer, es wird ganz häufig in der Literatur oder auch in Studien eben genauso beschrieben, Veränderung im Biorhythmus, ein gestörter Biorhythmus, steht in Verbindung mit Erkrankung von Kopf bis Fuß, chronischen Krankheitsbildern.
Also wer schlecht schläft und das dauerhaft, wir reden jetzt nicht mal irgendwie von ein paar Tagen oder Wochen, sondern wer wirklich sein Leben lang irgendwie schlecht schläft, ist anfälliger für eine Vielzahl von Krankheiten. Auch darüber haben wir ein paar Mal hier schon gesprochen. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil du auch sagtest, es gibt natürlich auch verschiedene kulturelle Evolutionen oder verschiedene Länder oder Kulturen. Im Süden Europas gibt es häufig die Siesta. Die Mittagspause haben auch die Geschäfte manchmal geschlossen, damit den Leuten dort über die heiße Mittagsphase im Sommer vor allem die Chance gegeben wird, irgendwie mal Ruhe zu finden. Lass uns mal kurz aufs Thema gucken. Mittagsschlaf zum Beispiel. Ist das etwas, wo du sagen würdest, empfehlenswert? Gut, das verschiebt vielleicht ein bisschen uns die Flexibilität, am Abend aktiver zu sein. Oder passt das eigentlich auch nicht in unseren evolutionären Biorhythmus?
Naja, bezogen auf die Regeneration. Aktive Tageshälfte heißt auch nicht, ich muss von morgens 6 Uhr, wenn ich aufstehe, bis abends 18 Uhr rennen. Ne? Also so ist es auch nicht gemeint. Die Siesta hat ja mehrere Vorteile, nämlich die Belastung in der Mittagssonne wäre so hoch oder auch Nachmittagssonne, dass es nicht förderlich wäre. Diese Siesta heißt aber nicht, ich lege mich jetzt dann die Stunden hin und schlaf mal durch. sondern ich komme zur Ruhe über den Tag oder mache eben nicht diese hohen körperlichen Belastungen, die eben gegeben sind. Auf die Frage, ob ein Mittagsschlaf sinnvoll ist, der kann durchaus sinnvoll sein. Da muss ich aber aufpassen, weil ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich bin dann so platt, ich lege mich dann hin, ja, und ich stelle mir einen Wecker und nach 20 Minuten, wenn ich dann eigentlich aufstehen möchte, drücke ich den Wecker aus und dann wären es auch mal gerne 2-3 Stunden. So. Mhm. Und das ist Biorhythmus verschiebend, darum geht es nicht. Ein Powernap, so wie man ihn auch kennt, der kann durchaus sinnvoll sein. Und warum, kann ich gerne einmal kurz drauf eingehen. Weil er uns hilft in einer Möglichkeit, zügig kognitiv auch Dinge zu verarbeiten. Ich habe gesagt, schlafen bedeutet nicht ein Modus der kompletten Ruhe und ich schalte ab. Die Stoffwechselsituation verändert sich massiv. So, diese massive Veränderung heißt aber nicht, dass der Stoffwechsel oder das Gehirn nichts mehr zu tun hat. Das bedeutet, so ein Powernap kann total hilfreich sein, gerade für die Leute, die uns gerade zuhören und lernen für Prüfungen oder sonst irgendetwas. Ein Powernap zu machen, verarbeitet das, was ich gerade gelernt habe, möglichst schnell einmal umzusetzen. Wichtig ist nur, ich darf nicht in den Tiefschlaf kommen. Und das passiert dann gerne nach 15, 20 Minuten. Ich habe die Möglichkeit, ich lege mich also hin, schlafe ein und stelle mir einen Wecker. Und es ist schwierig, das genau auf den Wecker zu timen. Was passiert im Tiefschlaf ist, dass meine Muskeln komplett entspannen und die Gehirnaktivität sich verändert. Wir reden hier von, man kann das elektrisch ableiten, das sind dann Delta-Wellen, die entstehen. Also die Aktivität des Gehirns verändert sich. Sie wird auf jeden Fall ruhiger und hat nichts mehr mit dem Wachzustand in dem Sinne zu tun. Und da wollen wir eigentlich nicht hin, weil aus dem Tiefschlaf rauszukommen, oder dort geweckt zu werden, ist schwierig. Wenn dann mein Wecker klingelt, dann fühle ich mich gerädert und möchte eigentlich weiter schlafen. Und das machen dann viele auch. Deshalb meine Empfehlung, ich habe es glaube ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, sitzende, liegende, halbliegende Position, auch liegende Position. In deine Hand nimmst du deinen Schlüssel, legst die Hand einmal über das Sofa beispielsweise rüber, hältst den Schlüssel fest und ruhst dich aus. Und in dem Moment, wo du in diese muskuläre Entspannung gehst, geht deine Hand auf, der Schlüssel fällt runter und du bist wach. Und dann an mich denken und sagen, ey, jetzt stehe ich auf. Mhm. Und mit dem Aufstehen auch wirklich sich zu überlegen, ja klar, es fühlt sich jetzt gerade ganz nett an, aber man kennt das vielleicht auch nur so ein paar, manchmal sind es auch nur so ein paar Minuten, einmal kurz runterfahren. Das hat dann auch nichts wirklich mit einem kompletten Schlaf oder insbesondere keinem Tiefschlaf zu tun. Aber für die Regeneration durchaus sinnvoll. Und wer das kann und gut umsetzen kann, auf jeden Fall. Langes Schlafen, Biorhythmus verschieben, würde ich nicht empfehlen.
Super, super Tipps von Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler. Lass uns mal direkt beim Thema Schlafphasen bleiben. Du hast es gerade schon angerissen. Ich meine, es sind 4 Schlafphasen oder 4 Phasen, in denen man unseren Schlaf unterteilt. Surf mit uns einmal durch. Welche 4 Phasen des Schlafes durchlaufen wir alle bestenfalls?
Genau, also die erste Phase, also ist einfach die Einschlafphase. Die ist wichtig, auch diagnostisch manchmal festzustellen, wenn man eben zu lange braucht, um einzuschlafen. Ein paar Minuten, Viertelstunde, ja, okay. Aber wenn das eine halbe Stunde, Stunde oder ähnliches beinhaltet, dann dauert das zu lange. Und dieses zu lange dauern ist total spannend, weil Menschen, die erschöpft sind und das Gefühl haben, sie müssen schlafen, können häufig nicht einschlafen. Und dann ist Melatonin unter anderem ein Faktor, da machen die aber auch viel an der Schlafhygiene. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich im Energiehaushalt des eigenen Körpers. Wie verrückte Information, aber einschlafen braucht ziemlich viel Energie. Das heißt, wir würden jetzt sagen, ja, ich will schlafen, um zu regenerieren, um mehr Energie zu bekommen. Aber ich brauche erstmal Energie, weil nochmal, schlafen heißt nicht keine Aktivität, sondern einfach veränderte Aktivität. Und diese Umstellung im Stoffwechsel, dass andere Prozesse aktiv werden oder der Stoffwechsel gedrosselt wird oder auf Reserven zurückgegriffen wird und so weiter. Dieser Umstellungsprozess braucht Energie, weshalb gerade erschöpfte Menschen häufig nicht gut einschlafen können. So, erster Einschlafprozess, das ist die erste wichtige Phase. So, dann habe ich eigentlich zu Beginn eines normalen, wenn ich ins Bett gehe, eines normalen Schlafzyklus, steige ich dann in die Tiefen rein und komme eigentlich zu Beginn des Schlafes in eine sogenannte Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase ist der Bereich, was ich eben schon sagte, die wir nicht haben wollen, wenn wir so einen Powernap machen wollen. Dann verändert sich die Gehirnaktivität. Deltawellen heißt nicht keine Aktivität, sondern eine veränderte Gehirnaktivität. Und die ist extrem wichtig, diese Phase, diese Tiefschlafphase, weil sie ist gleichzusetzen mit dem Thema der körperlichen Regeneration. Hier wird jetzt das Immunsystem mehr aktiv, Reparationsprozesse an Zellen finden statt. Super spannend, was in diesem Tiefschlaf passiert. Und ich brauche diese Tiefschlafphasen. Danach geht es eigentlich, also es ist so dieser typische Aufbau, danach gibt es eine Phase, das ist auch die nächste Schlafphase, die nennt sich REM-Schlafphase. REM abgekürzt als Akronym ist Rapid Eye Movement. Schnelle Augenbewegung. Die Hirnaktivität verändert sich. Die switcht von dieser Delta-Wellenaktivität wieder in eine hohe Aktivität. Und die Augen machen genau das, wie das schon sagt. Die bewegen sich ganz schnell hin und her, nach links und rechts, hin und her, hin und her. Und in dieser Zeit findet jetzt kognitive Regeneration statt. Das Gehirn verarbeitet Informationen über den Tag, Ereignisse, Erlebnisse. Ja, hier findet dann auch Träumen statt. Und man braucht es für die eigene Kreativität und Verarbeitungsprozesse und so weiter. Und dann wechselt sich das in den Phasen ab. Und die vierte Phase, die eigentlich auch einen großen Teil dann ausmacht, ist die sogenannte Leichtschlafphase. Und die ist dann quasi immer zwischen Tiefschlafphasen und REM-Schlafphasen. Die wechseln sich ab. Und gegen Ende der Nacht, also zum Morgen hin, ist es eher ein Wechsel zwischen Leichtschlafphasen und REM-Schlafphasen. Und irgendwann wacht man dann im besten Falle auf. Die Schlafphasen werden typischerweise in Zeiträume von 90 Minuten eingeteilt. So finden die statt. Von Tiefschlaf zu REM, von Tiefschlaf zu REM, von Tiefschlaf zu REM und dann Leichtschlaf, REM, Leichtschlaf, REM. Immer in diesen 90 Minuten Blöcken. Und das heißt, ich habe aber eher in der ersten Nachthälfte meine Tiefschlafphasen und auch mehr REM-Schlafphasen. Ungefähr 15-20% der Schlafenszeit sollten Tiefschlaf sein, zwischen 20-25% REM-Schlafphasen der geschlafenen Zeit und der Rest ist dann Leichtschlafphasen und Einschlafzeit. Und dann kommen wir auf diese Stunden und das sollte eben auch im Wechsel stattfinden. Und diese Regelmäßigkeit, die beschreibt auch den Rhythmus in diesem Nachtrhythmus drin, der ebenso stattfinden sollte. Diese Phasen zu durchlaufen, kognitive Regeneration, REM-Schlaf, Tiefschlaf, körperliche Regeneration. Und dafür braucht es eine veränderte, nochmal Stoffwechselsituation, Energie, auf die ich zurückgreifen kann. Das Gehirn nimmt eine andere Rolle ein, das Immunsystem ist ganz wichtig. Und ein ganz wichtiges Hormon in diesem Kontext ist Melatonin.
So, und genau darüber müssen wir jetzt sprechen. Melatonin habe ich hier natürlich bei mir fett auf dem Zettel stehen. Du hast es jetzt 3-4 Mal schon genannt. Es ist ein Hormon oder das Einschlafhormon, also der Stoff, der unserem Körper hormonell signalisiert, Kollege, es ist Zeit, die Augen zuzumachen und dich mal hinzulegen. Was stört die Ausschüttung von Melatonin? Sind es diese Themen, die du genannt hast, zu spät essen, zu viel Socializing abends, zu viel Action abends, Fernsehen, Licht und so weiter? Oder kann es auch physische Probleme im Körper geben? Sind Drüsen nicht in Ordnung? Liegt es an einer bestimmten Ernährung, an einem Vitamin, was mir fehlt? Was können Gründe sein?
Total. Also der eine Teil, hast du absolut recht, das ist sozusagen dieser funktionelle Prozess, so würde ich ihn beschreiben. Licht, Essen, Trinken, Alkohol trinken, körperliche Bewegung, Temperaturunterschiede, das sind Taktgeber. Und dann werden nochmal in der inneren Uhr, in dem suprachiasmatischen Nukleus, die Gene aktiv, die auf Tag polen und den Organen auch vermitteln, hey, es ist Tag und dementsprechend verändert sich die Stoffwechsellage. Und dabei wird die Produktion von Melatonin gehemmt und die findet im Gehirn statt, in einer anderen Drüse, der sogenannten Zirbeldrüse. Mhm. Und diese Zirbeldrüse produziert Melatonin sowieso und sie produziert sie aus einem Baustoff, und das wäre dann der nächste Schritt, der durchaus eine wichtige Rolle ist. Melatonin wird produziert aus der Aminosäure L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine der sogenannten essentiellen Aminosäuren. Die kommt grundsätzlich in allen Proteinen in einer gewissen Menge drin vor, aber wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Sie ist essentiell, der Körper kann sie nicht selbst bilden. Ist spannend, ne? Dass wir ernährungsseitig uns so eng in der Koevolution an Dinge gekoppelt haben, die so wichtig sind für uns.
Dass wir ohne sie gar nicht leben könnten.
Gar nicht leben könnten. Das ist bei Omega-3-Fettsäuren ja auch oder Omega-6-Fettsäuren auch so ein entscheidender Aspekt. Mhm. Und aus dieser Aminosäure kann ich dann einen anderen Neurotransmitter bilden, der nennt sich Serotonin. Und aus Serotonin, das ist das Glückshormon, daraus wird Melatonin gebildet, das Schlafhormon. Und dafür brauche ich ein paar Kofaktoren und ein paar Enzyme. Da spielen insbesondere die B-Vitamine, B6, Vitamin B3 eine ganz wichtige Rolle, aber auch andere Substanzen wie S-Adenosin, Methionin und so weiter und so fort. Da haben wir auf jeden Fall unter Umständen auch eine Mangelthematik, weil auch die Vitamine muss ich irgendwie aufnehmen. Und das leitet mich zu dem anderen Punkt, weil das kann es auch von irgendwo anders her ein Problem sein. Auf jeden Fall. Melatonin wird im Gehirn produziert als Schlafhormon und als eigentlichen Meister des Biorhythmus, so muss man sagen. Und 400 mal mehr Melatonin wird im Darm produziert. Spannend. Genauso wie Serotonin übrigens auch. Peripheres Serotonin und Melatonin. Und jetzt gibt es so einen wichtigen Prozess, den wir auch über den wir schon häufiger mal zugesprochen haben, gerade wenn wir auch über Depressionen oder Ähnliches gesprochen haben. Wenn Serotonin fehlt, dann ist das unter Umständen ein Baustoffthema, weil Tryptophan nicht ausreichend vorhanden ist. Dann sagen die Leute, ja, aber ich esse doch ausreichend Eiweiß und da ist doch auch Tryptophan drin. Ja, aber Tryptophan wird von einem aktiven Immunsystem für einen anderen Baustoff verwendet. So, braucht das Immunsystem, greift sich das Immunsystem ab und dann kann weniger des Serotonin-Neurotransmitters und auch weniger des Schlafhormons gebildet werden. Das heißt, unter entzündlichen Prozessen und chronisch entzündlichen Prozessen kann es durchaus sein, dass die Melatoninproduktion auch mit eingeschränkt ist. Und wenn im Darm so viel gebildet wird, auch wenn das, was im Darm ist, nicht unmittelbaren Einfluss hat auf das, was im Gehirn ist, aber Darm und Darmprobleme und entzündliche Darmerkrankungen oder Störungen im Mikrobiom, Barrierestörungen, aktives Immunsystem im Darm, das darmassoziierte Immunsystem haben dann durchaus Auswirkungen auf die Bildung der Neurotransmitter und der Hormone. So, und diesen Bereich muss man sich unter Umständen genauso mit anschauen, weshalb die Schlafprobleme vielleicht die Folge von etwas anderem sind.
Das heißt, nur dass ich es richtig verstehe, man kann Melatonin auch supplementieren, also man kann es von außen dem Körper hinzufügen und sozusagen den Impuls geben, jetzt ist Schlafenszeit. Ja. Geht das?
Super, super spannender Punkt. Also erste Antwort ist ja, das geht. Mhm. Und jetzt der Hintergedanke dabei, weil wenn nochmal aus Tryptophan Serotonin und Melatonin gebildet wird, dann würden jetzt alle sagen, naja gut, wenn Serotonin doch das Thema bei Depressionen ist, was wir ja wissen, unter anderem, dann könnte ich doch einfach Serotonin nehmen, um das Problem zu beheben. Genau. Ja, das funktioniert nicht, weil Serotonin ist nicht blut-hirn-schrankengängig. Das kommt nicht ins Gehirn an. Tryptophan schon. Und jetzt das Spannende, Melatonin auch. Mhm. So, Melatonin geht auch wieder rein. Deswegen ist das in der Supplementierung häufig auch ein Thema, was eine zunehmende Rolle spielt, gerade wenn wir über Schlafthemen sprechen. Und Melatonin hat eine klare Datenlage, dass es die Einschlafzeit verkürzt. Ihr erinnert euch, Einschlafen bedeutet, ich brauche genügend Energie und mir hilft Melatonin dabei. Und das wird dann plötzlich auch klarer, dass Melatonin in unserer Evolution der Meister des Biorhythmus ist, also dafür zuständig ist, dass wir in diese 12-Stunden-Nachtphase gut überstehen können, weil es gebildet wird, sobald die Taktgeber raus sind, sobald kein Licht mehr kommt, wird es physiologisch gebildet. Und auch den Cortisolspiegel am Tag, also das aktive Hormon, quasi mit beeinflussen kann. Melatonin ist der wahre Meister des Biorhythmus. Jetzt kommt aber noch ein viel wichtigerer Punkt. Nicht nur Homo sapiens produziert Melatonin, sondern ganz viele Organismen produzieren Melatonin. Über Millionen von Jahren gibt es Melatonin in der Evolution. Und da hat es nicht die Rolle gehabt, dass es der Meister des Biorhythmus ist, sondern es ist ein körpereigenes Antioxidant und spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und das heißt, diese Einschlafzeitverkürzung ist wahrscheinlich auch auf andere Funktionen von Melatonin zurückzuführen. Und nicht nur, ich habe ein bisschen Melatonin und das löst gegebenenfalls das Problem. Weshalb auch nicht bei allen die Gabe von Melatonin so funktioniert. Man muss halt etwas drauf schauen. Klar, die Datenlage sagt erstmal, die Verwendung von Melatonin hilft dabei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Und der Gedankengang ist gerade bei Menschen, die gesocial jetlagged sind oder die viel auf Reisen sind und Zeitzonen verlassen, durchaus ein spannender Ansatzpunkt, seinen Biorhythmus schon im Vorfeld, auch Tage im Vorfeld darauf anzupassen, um dann besser einschlafen zu können, um bestmöglich quasi damit umgehen zu können. Menschen in Schichtarbeit, total hilfreich, das beispielsweise mit einzusetzen, wenn es nur um das Schlafthema geht. Aber Melatonin kann auch sehr viel mehr.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Melatonin sprechen. Melatonin ist der Meister und der Herrscher über unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieses Hormon steuert maßgeblich die biologischen Prozesse, die unseren Körper auf den Schlaf vorbereiten? Steht uns ausreichend Melatonin zur Verfügung? Verkürzt sich die Einschlafzeit? Die Schlafqualität wird verbessert und die Schlafdauer verlängert. Genial, Melatonin können wir als hochwertiges Supplement einnehmen. Unser Podcast-Partner Artgerecht hat ein Melatonin-Spray entwickelt, das durch die innovative Tiny-Sphere-Technologie eine überlegene Bioverfügbarkeit bietet und direkt über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt. Der Vorteil? Doppelt so starke Aufnahme und eine dreimal schnellere Wirkung im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, die als Kapsel geschluckt werden und durch unseren Verdauungstrakt gehen müssen. Probiere es doch einfach selbst aus. Für unsere Health Nerds Community gibt es noch vor dem offiziellen Verkaufsstart die Möglichkeit, das neue Melatonin Spray zu probieren. Und das mit 15% Nachlass. Gib im Warenkorb auf artgerecht.com einfach den Code SCHLAFEN15 ein. Und schon reduziert sich der Betrag. SCHLAFEN15, das ist dein Code für das neue Melatonin Spray von Artgerecht. Den direkten Link zum Spray und den Code packe ich dir natürlich auch noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Lass uns mal, Matthias, direkt beim Thema Einschlafen bleiben. Wer das googelt, das Thema, und sich so ein bisschen dafür interessiert, der wird relativ schnell auch auf Seiten kommen, wo zum Beispiel so Einschlaftechniken der Navy Seals oder von so Spezialkommandos kommuniziert werden. Mhm. So mit diesen Tipps und diesen Artentechniken schläfst du in 3 Minuten garantiert ein.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt? Funktioniert das? Ist da was dran? Kann man durch eine Art Meditation, durch eine bestimmte Atemrhythmustechnik irgendwie seinen Körper eben schneller in diesen Zustand der Entspannung bringen? Oder ist das eher etwas, was für Klicks im Internet sorgen soll?
Das ist mehr als richtig. Ob jetzt die Methodiken der Navy Seals, die kenne ich jetzt explizit nicht.
Ich dachte, du warst bei denen mal früher.
So sehe ich aus. aber nein, im Ernst, der grundsätzliche Gedanke, in Entspannungssituationen zu kommen, macht durchaus Sinn. Und wenn ich da Dinge mit einbauen kann, die hilfreich sind, die beispielsweise mein vegetatives Nervensystem, den Parasympathikus im Speziellen mit aktiv schalten können, also aktivieren können und ich dementsprechend Stress reduzieren kann, macht das durchaus Sinn. Ich hatte eben, als du gefragt hattest, so was sind so die großen Fehler, die viele machen, wenn es um den Biorhythmus geht oder um das Schlafen und Einschlafen und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, die Taktgeber, aber jetzt stellen wir uns vor, ich habe nicht nur auf meinem großen Fernseher, den ich zu Hause habe, sehr viel helles Licht, sondern auch noch Informationen, die belastend sind. In Form einer fiktiven Geschichte, eines Horrorfilms oder den Horrorfilm, den man sonst irgendwie in den Nachrichten irgendwie mitbekommt. Und das belastet einen unter Umständen auch etwas mehr. Auch das Lesen am Abend kann, wenn es zu spannend ist, auch eine emotionale Aufwühlung sein, die mein Stresssystem hochfährt. Und der Gedankengang zu sagen, okay, schaffe ich es, für Entspannung zu sorgen im Vorfeld, damit mein Stresssystem nicht hochfährt und ich über die Stresshormone auch wieder eine Art Aktivator habe und diese Stresshormone eigentlich aktiv wegarbeiten möchte, also mich noch mehr bewegen möchte, kann ich quasi in dieser Nachtrhythmushälfte eher zur Ruhe und zur Entspannung kommen. Und wie gesagt, ich kenne die genauen Abläufe nicht, aber ich habe grundsätzlich bei den Empfehlungen, wenn es um Schlafhygiene geht, immer etwas zur Entspannung mit eingebaut. Passiv, so beispielsweise die Empfehlung, ein warmes Bad zu nehmen, nicht den Temperaturunterschied in die Kälte zu bringen, sondern ein warmes Bad am Abend kann hilfreich sein. Eine angenehme Schlafsituation, den Raum eher kühler zu halten, sich dann eher unter eine Decke zu legen. Also das sind meine Temperaturregler, die ich habe. 18, 19 Grad Raumtemperatur im Schlafzimmer zu haben.
Was wenig ist für die meisten Leute.
Also ja.
Auch bei mir im Schlafzimmer sind es wahrscheinlich eher 24, 23 Grad. Ja.
Und wie viel Prozent hatten nochmal Probleme mit dem Schlaf?
80%.
Ja, genau. Also verstehe, es ist doch total logisch. Hm. Und Temperatur, es ist zu warm und nee, das warme Bad mache ich dann vielleicht auch nicht am Abend. Ja, man muss es auch nicht jeden Abend machen, aber kurz vor dem Schlafengehen empfehle ich eigentlich immer, eine entspannende Atemübung mitzumachen. Natürlich, wenn jemand andere Techniken hat, Meditationstechniken oder sowas, die darf man gerne machen, um Entspannung quasi mit zu fördern. Ich habe eigentlich die Empfehlung, direkt vor dem Einschlafen eine Atemübung zu machen, die den Parasympathikus nochmal aktiviert und für Entspannung sorgt. 4, 7, 8, um mal wieder so eine Zahl reinzurufen, also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen oder ganz einfach doppelt so lange ausatmen, wie man einatmet und vielleicht zwischendurch nochmal kurz die Luft anhalten. Aber so kann man sich im Kopf etwas durchzählen. Das wiederholt man 5 bis 10 Mal und man kann das Licht schon aushaben, um dann besser einzuschlafen. Also solche Techniken, wie sie dann auch immer bei den Navy Seals aussehen, auf jeden Fall eine sinnvolle Unterstützung.
Super. Also ich werde von den Navy Seals nochmal recherchieren. Ich rufe da mal an und werde das mal zur Sprechstunde in einer Woche mitbringen, wie die das genau machen. Matthias, zum Abschluss noch. Vielleicht kannst du diese Themen nochmal kurz bewerten. Bitte wirklich eine kurze Einordnung. Es gibt verschiedene Gimmicks und natürlich verschiedene Tools. Manche sind auch schon älter, die Menschen verwenden, um irgendwie schneller zu schlafen oder besser zu schlafen, besser durchzuschlafen. Vielleicht kannst du eine kurze Einschätzung geben, ob das was taugt oder nicht. Also, was ist zum Beispiel mit Schlafmasken, Augenmasken? Kennt man aus dem Flugzeug, wenn man irgendwo hinfliegt, da gibt's die manchmal. Einige Leute haben sowas zu Hause, um, sagen wir mal, das Licht zu reduzieren, was durch die Augenlider scheint. Hilft das was? Ist das etwas, wo du sagst, Daumen hoch?
Total sinnvoll. Macht extrem viel Sinn. Menschen mit Schlafproblemen, Einschlaf-, Durchschlaf-Themen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Steht bei mir auch immer ganz oben auf der Liste mit dabei. Mhm. Und macht im Flugzeug in solchen Situationen auch sehr viel Sinn, weil da werde ich die Lichtsituation nicht so haben, dass ich wirklich Dunkelheit habe. Und es geht um Dunkelheit. Also ein abgedunkelter Raum, der kühl ist, das ist die optimale Schlafsituation. Und das sollte ich unterbinden. Und wie du gesagt hast, auch Licht kann durch die Augenlider durchgehen, auch von Standby-Lichtern, je nachdem, wie sensitiv man darauf reagiert. Man kennt diese Geschichte mit, bei Vollmond reagiere ich mit schlechterem Schlaf. Die Datenlage ist nicht so, dass der Vollmond wirklich einen Unterschied macht. Aber natürlich ist ein voller Mond mehr mit Licht der Sonne angestrahlt, also macht es das heller. Mhm. Und Menschen, die da sensibel darauf reagieren, werden einen Impact darauf haben, wie ihr suprachiasmatischer Nukleus vielleicht wieder aktiviert wird und die Melatoninproduktion etwas abnimmt, weshalb es sich erklären lässt, warum Menschen unter Vollmondbedingungen eben doch schlechter schlafen.
Spannend. Das nächste Thema, Ohrstöpsel. Bleiben wir gleich bei den Sinnen. Also Augen klar, mit der Augenmaske zumachen, Ohren zu, damit man weniger Lärm hat. Funktioniert das?
Total hilfreich, insbesondere wenn man Störfaktoren hat, die regelmäßig sind. Also wenn man vielleicht einen Partner, eine Partnerin hat, die jede Nacht um ihr Leben kämpft, mit Schlafapnoe zu kämpfen hat. Ja, es ist gar nicht, nicht so selten. Mhm. Und auch ein wichtiger Punkt, können wir nochmal eine ganze eigene Episode zum Thema Schnarchen machen, weil was letztendlich mit passiert, mit Fetteinlagerung im Rachenbereich, veränderte Schleimhautbereiche der Nase, die den Mund einfach offen stehen lassen, zum Mundatmer zu werden und dann das Ganze nach hinten der Zungengrund absinkt und ich deswegen nicht mehr gut Luft bekomme. Also das nur so an Geräuschkulisse, die man ja vielleicht haben kann. Geräusche, die von außen kommen. Ich kenne viele, die sagen, ich reagiere auf alles, obwohl ich schlafe. Gerade dann, wenn die Schlafphasen vielleicht nicht so erreicht werden, so wie ich es eben beschrieben habe. Also wir uns mehr in so einer Leichtschlafphase befinden, vielleicht REM-Schlafphasen, aber nicht in den Tiefschlaf gehen, weil da einen zu wecken wird schon schwieriger, dann können Ohrstöpsel durchaus sinnvoll sein. Also Sinnesreize abzuschalten. Wenn das aber bei mir selbst erzeugt, dass ich meinen eigenen Atem mehr höre oder meinen Herzschlag, dann vielleicht auch nicht. Kann man auf jeden Fall ausprobieren, Sinnesreize abzustellen, die potenziell das Stresssystem hochfahren können, macht durchaus Sinn.
So, und dann gibt es seit einiger Zeit verschiedene Schlaftracker. Jedes Handy mittlerweile hat eine Funktion, es kann den Schlaf irgendwie tracken, wenn ich es neben mir auf die Matratze lege. Es gibt Smartwatches, die die Schlafphasen tracken. Es gab früher, also ich weiß, als das ganze Smartphone-Thema losging, war super hip angesagt, so eine Schlafmatratze, so eine Tracking-Matratze, die Smart-Matratze, die quasi Bewegungen auch vom Körper irgendwie registriert hat. Weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt jetzt. Aber anyways, also diese technischen Helferlein, die unseren Schlaf irgendwie überwachen, ist das etwas, was mir einen Vorteil wirklich verschaffen kann? Oder wie schätzt du das ein?
In Teilen auf jeden Fall. Also man muss auch hier wieder überlegen, welchen Einfluss haben dann unter Umständen technische Geräte, die an und in und neben einem sind. Also da will ich jetzt gar nicht auf Strahlung und so weiter mit eingehen, aber das ist unter anderem ein Faktor, wo vielleicht auch einige drauf reagieren. Selbst wenn die Datenlage dort nicht explizit sagt, okay, das führt zu entweder Erkrankungen oder zu Problemen, aber dass eine gewisse Reaktion gerade in diesem Schlafrhythmus für die Schlafqualität das haben kann, durchaus ein Punkt. Von daher bin ich da nicht so der größte Fan von, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, das Handy muss irgendwie nah mit dabei liegen. Mhm. Wer mich kennt oder sieht, ich trage auch Schlaf Tracker oder Tracker grundsätzlich und bin persönlich großer Fan davon. So ist aber eigentlich mein Gesundheitsverständnis in dem Kontext, dass ich gerne die Informationen habe. Es muss nicht jeder tun. Ich fände es natürlich aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive super spannend, wenn wir mehr Daten hätten. Und da denke ich jetzt auch nicht an DSGVO im ersten Schritt, sondern nur grundsätzlich so viele Daten nicht nur in einer klinischen Situation, in einem Schlaflabor beispielsweise zu haben, sondern aus jeder Nacht in dem eigenen Umfeld das Leben so zu messen, wie es eben auch gelebt wird. Und dann longitudinale Daten, also über längere Zeiträume zu haben und viele Messpunkte zu haben. Dafür finde ich es gut. Für einen selbst ist es vielleicht auch nicht unsinnig, meine Informationen zu bekommen. Gerade für die, die uns jetzt zuhören und sagen, ach, eigentlich schlafe ich super gut und ich kann immer und überall einschlafen. Und ja, ich bin morgens ein bisschen geknetscht, aber ich kann einschlafen, kann spät abends Kaffee trinken und so weiter. Die Smartwatches, und es gibt auch Ringe, um mal das Spektrum abzudecken, die sind schon relativ gut und geben einem schon ganz gute Ergebnisse, vor allen Dingen bei einem selbst gemessen auch häufiger. Die Genauigkeit ist nochmal der Punkt, aber für eine Person selbst gemessen, immer wieder auch mehrere Tage hintereinander zu haben, gibt uns schon spannenden Aufschluss. Und dann wird man sehen, Tiefschlaf, REM-Schlaf nimmt ab, nimmt zu, nach stressigen Situationen beispielsweise auch so Dinge, die wo man was verarbeiten musste, dass REM-Schlaf zunimmt, Tiefschlaf abnimmt, Quantität, man hat einfach da eine Aufschlüsselung. Also war jetzt ein bisschen länger, aber ich finde es ein super spannendes Thema und kann extrem hilfreich sein. Und wenn man einen Therapeuten hat, der das mit einem auch noch analysiert, ist noch viel besser.
Also Schlafen, ein Riesenthema hier bei uns bei den Health Nerds und ich bin sicher, ihr habt Fragen dazu. Her damit. Heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde. Nächsten Donnerstag wird Matthias die Fragen von euch zum Thema Schlafen beantworten. Ich kann jetzt schon sagen, Matthias, auch ich habe einige Fragen, die wir heute hier gar nicht alle besprechen konnten. Auch das Thema Träume finde ich hochspannend. Was sind Träume genau? Warum träumen wir? Was passiert an unserem Gehirn? Was ist die beste Schlafposition? Also evolutionär betrachtet, der Ur-Ur-Urmensch hat ja auf dem Rücken gelegen, hat er in der embryonalen Position gelegen, den Arm unterm Kopf mit Schulterschmerzen aufgewacht, wie ich fast jeden Morgen. Kopfkissen gab's nicht. Auch da bin ich gespannt, was die Wissenschaft dazu sagt. Also viele Fragen zum Thema Schlafen. Wir werden die spannendsten versuchen zu beantworten nächsten Donnerstag. Bis dahin, Leute. Erstmal vielen Dank, Matthias. Euch eine gute Woche. Schlaft gut. Und bleib neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.